Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
Am letzten Sonntag haben wir zusammen den Gottesdienst als Osterfrühstück gefeiert. Das war eine wirklich schöne Erfahrung für uns als Familie. Schade, dass du nicht dabei warst, Erich. Da hast du echt was verpasst.
Ja, du weißt ja, ich war Ostersonntag noch im Urlaub, natürlich auf Langeoog. Und da war ich dieses Mal ganz früh morgens, also noch vor Sonnenaufgang, in der Inselkirche bei der Feier der Osternacht oder des Ostermorgens. Das war auch ein starkes Erlebnis. Der Mond scheint ja dann auch nicht, ist ja gerade nach Neumond. Es war wirklich ganz dunkel und in der Kirche ganz dunkel. Und aus der Grabesstille kam dann die Osterkerze, die neue Osterkerze nach vorne als erstes Licht. Und dann von vorne wurden die Lichter angezündet und ich habe ein Licht mitgebracht. Das war auch ein schönes Erlebnis, ein starkes Erlebnis. Und ein Osterfrühstück gab es danach dann auch, ein faires Oster und an gedeckten Tischen im Beiboot, so heißt da das Gemeindehaus. Mal sehen, ob ich diese Osterkerze hier noch bei euch anzünden kann. Das wird nicht gehen, aber ich stelle sie einfach hier hin.
Genau. Ja, das hört sich auch spannend an. Osterfrühstück, diese Tradition ist also uralt. Sie stammt ja sogar schon aus der Bibel. Jesus selbst hat nach Ostern immer wieder mit seinen Freunden zusammen gegessen. Das war ihm wichtig. Und bei diesen Mahlzeiten haben die Freunde ihn dann erkannt. Heute hören wir nicht nur davon. Wir werden auch etwas zu sehen bekommen. Es gibt sozusagen einen Augenschmaus. Ein Bild wird die Predigtgedanken unterstützen.
Ja, ein Bild. Das ist ein lohnender Weg, die Osterbotschaft zu entdecken. Ostergeschichten sind immer auch Geschichten von geöffneten Augen, von einer befreiten Sichtweise, von einem neuen Durchblick. Dafür gibt es dieses geheimnisvolle Wort, Jesus ist seinen Jüngern erschienen. Ein besonderes Wort für das Sehen mit dem Herzen. Und so ist auch für mich die Überschrift über das 21. Kapitel des Johannesevangeliums: Jesus erscheint den Jüngern am See Tiberias.
Ich lese uns die ersten 4 Verse dieser Ostergeschichte. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und 2 andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts.
In ganz besonderer Weise geht es jetzt in dieser Geschichte heute um Petrus. Darum auch dieses Bild. Petrus, mich verbindet viel mit ihm. Also wer Chosen kennt, die verschiedenen Jünger, die da sind. Und als ich das nochmal sehe, dachte ich, ja, so ein Stück Petrus, das bin ich auch. Einerseits ein glühender Nachfolger, manchmal der leidenschaftliche Wortführer und gleichzeitig auch jemand, der Versagen kennt. Der verleugnet. Und jetzt in dieser Geschichte kommt es mir so vor, als wenn Petrus seinen endgültigen Ausstieg erklärt als Nachfolger und als Menschenfischer. Trotz der Botschaft vom leeren Grab, trotz der Osterzeugnisse der Frauen und der Erscheinung des Auferstandenen im Jüngerkreis, es kommt mir so vor, als wenn Petrus einen Schlussstrich ziehen will unter die Zeit mit Jesus. Er kehrt zurück nach Galiläa und will wieder in seinem alten Beruf als Fischer arbeiten.
Warum? Zweifelt Petrus etwa an der Botschaft von Ostern? Zweifelt er gar am Auferstandenen selbst?
Es kommt mir so vor, als wenn Petrus eher an sich selbst zweifelt oder verzweifelt. Er ist mit seinen eigenen Möglichkeiten am Ende. Und darum hat die Botschaft von Ostern für ihn keine persönliche Bedeutung. Sein eigener Glaube trägt ihn nicht mehr. Und wahrscheinlich kann er sich selbst nicht vergeben, dass er Jesus verleugnet hat. Also zieht er die Konsequenz und sagt, ich steige aus.
So ein Ausstieg bleibt nie ohne Folgen. Ein Team, eine Mannschaft kann daran zerbrechen. Freunde oder die Familie werden davon erschüttert. Solch ein Ausstieg reißt nicht nur eine Lücke. Oft reißt der andere auch mit hinein. Wenn du gehst, dann gehe ich auch mit. Dann höre ich auch auf.
So auch hier. 6 andere Jünger verlassen Jerusalem, gehen in die alte Heimat Galiläa, steigen in ein Boot, schlagen sich eine nasskalte Nacht um die Ohren, um letzten Endes mit leeren Händen dazustehen. Nicht einmal das klappt mehr. Als Menschenfischer gescheitert und nun auch kein Erfolg mehr im alten Beruf beim Fischen. Welche Zukunft gibt es eigentlich noch für uns?
Aber Jesus Christus erwartet seine Leute nach dieser Nacht am Ufer. Ich lese die Verse 4-11 aus der Ostergeschichte oder aus dieser Ostergeschichte. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagt Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagt zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht.
Ein besonderes Osterfeuer, das hat Jesus selbst angezündet am Strand. Und nicht nur das, er konnte sogar gut grillen, glaube ich. Und ein besonderes Osterfrühstück hat er auch zubereitet. Der Herr lädt ein zu geröstetem Brot und zu gebratenem Fisch. Lecker. Und am Ende dieser Ostergeschichte wird Petrus erfahren, es geht mehr um mehr als nur um das Essen. Es geht um eine gemeinsame, um eine Zukunft, die Jesus noch mit mir hat. Um neues Leben aus der Vergebungskraft des auferstandenen Herrn.
Die Malerin Relindis Ageten will mit ihren Bildern zu biblischen Geschichten nicht oberflächlich illustrieren oder einfach nur ein richtig schönes Bild malen. Ihre Absicht ist es, zu einem vertieften inneren Sehen der Botschaft der Bibel hinzuführen. Einzelheiten sind konkret und gut zu entdecken. Hinzu kommen Symbole und Zitate aus anderen bekannten Bildern, die auf die tiefen Dimensionen des Glaubens hinweisen. So auch hier bei diesem Bild mit dem Titel »Es ist der Herr«.
Ich habe es früher gern im Religionsunterricht gezeigt oder auch im Kindergottesdienst. Und dann habe ich mit den Kindern so Entdeckungsreisen in dieses Bild gemacht. Und ich habe noch gut in Erinnerung, was einige zu diesen Bildern sagten. Erich, ist nicht so, dass uns die Bilder immer jedes Mal gut gefallen, aber uns fällt viel dazu ein. Das führte dann jedes Mal doch zu interessanten Gesprächen über die biblische Geschichte. 3 Schritte haben sich dabei bewährt und die wollen wir nun noch heute auch miteinander gehen. Wir entdecken und beobachten, wir fragen und vermuten, wir erinnern und behalten.
Den weitaus größten Teil des Bildes nimmt die stürmische See ein. Eine Riesenwelle stürzt noch in das Boot. Die beiden Fischer im Vordergrund dagegen sind in seltsamer Gelassenheit mit ihrem Netz beschäftigt. Sie müssen gar keine Kraft aufwenden. Es sieht aus, als ob die Fische von allein in ihr Boot springen.
Am rechten Bildrand, also ganz rechts, nur schwer zu erkennen und auch zuerst nicht richtig einzuordnen, driftet ein straff gespanntes Doppelsegel aus dem Bild heraus. Auf der Segelfläche ist ein übergroßer schwarzer Käfer abgebildet. Ein seltsames Symbol für ein Fischerboot. Licht, Wellen, Wind, Taue und diese goldene Spirale reißen das Boot herum auf das Ufer zu, wo in hellen Farben das Licht des neuen Tages anbricht.
Ein Mann im Wasser hat die Richtung zum Ufer schon aufgenommen. Dieser Rotschopf, das kann nur Petrus sein. Mit der rechten Hand hält er sich an einem Delfin fest. Der Delfin trägt ihn sicher durch eine große Welle. Der Schwimmer erhebt seine linke Hand.
Greift er damit nach dieser goldenen Spirale, so wie ein Mensch in Seenot einen Rettungsring ergreift? Oder ist es ein Gruß an die Lichtgestalt am Ufer?
Während die beiden Fischer im Boot in ihren bläulichen Farben noch ganz mit den Elementen des Wassers verbunden sind, gehört der Schwimmer im Wasser mit seinen vielen Rottönen zu der Gestalt am Ufer. Die Malerin deutet damit eine intensive Verbindung an.
Die Gestalt am Ufer, das ist natürlich der auferstandene Christus. Die Malerin hat ihn in Farben und Haltung deutlich übernommen von dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Doch in unserem Bild schwebt Christus nicht schwerelos in die Höhe. Er wendet sich hier den dunklen Elementen des Lebens zu. Es ist so, Christus erscheint hier eher wie das Licht am Ende eines dunklen Tunnels. Er streckt Petrus die Hände mit den Wundmalen entgegen. Und fast könnte man denken, Christus gehe auf dem Wasser, wie damals in der Sturmnacht, um seinen Jüngern zu Hilfe zu kommen. Wer aber genau hinsieht, erkennt den Strand und das Osterfeuer. Das Licht Christi ist für Petrus und die anderen das Licht des neuen Tages und das Licht eines neuen Anfangs.
Die goldene Spirale ist im Petruszyklus von Relindis-Ageten immer ein Symbol für das Gottesgeheimnis. Hier in diesem Bild durchziehen deren Schwünge das ganze Bild. Die Spirale nimmt über Christus ihren Anfang und holt die Jünger ein. Ein Bogen ergreift der Schwimmer Petrus, so wie ein Rettungsseil. Ein weiterer Bogen erreicht den seltsamen Käfer und dann schließlich die Männer im Boot bei ihrer Arbeit.
Wir denken uns schon, dass auf diesem Bild nicht zufällig ist. Also fragen wir, was ist mit dem Delfin los? Und warum dieser seltsame Käfer in dieser Ostergeschichte? Wie können wir das mit dem Lebensweg von Petrus in Verbindung bringen?
Mit der Berufung zum Menschenfischer hat der Glaubensweg von Petrus mit Jesus begonnen. Mit der Verleugnung ist er auf seinem tiefsten Punkt angekommen. Mit der Erscheinung am See Tiberias wird für Petrus ein neuer Anfang gesetzt. Nach dem Durchgang durch das tiefste Dunkel findet sein Glaube hier zu einer vertieften, tragfähigeren Form.
Also, einerseits erinnert uns diese Geschichte an die Berufung des Petrus. Das Netz, das von der Fülle der gefangenen Fische zu zerreißen droht, erneuert das Berufungswort zum Menschenfischer. Als wenn Jesus sagen will, diese Berufung bleibt deine Lebensaufgabe. So auch durch die seltsame Symbolzahl der gefangenen Fische, über die die Theologen immer noch rätseln. Warum 153? Da gibt es Theorien, die wollen wir hier nicht erläutern.
Im Bild klingt aber auch die Geschichte vom sinkenden Petrus an. In dem Augenblick, als Petrus Jesus erkennt, springt er ohne Zögern ins Wasser. Er geht zwar dieses Mal nicht spektakulär auf dem Wasser, aber er wird dennoch durch die stürmischen Fluten sicher hindurchgetragen. Seltsamerweise von einem Delfin. Von einem Delfin? Delfine leben doch im offenen Meer, nicht im See Genezareth. Hast du eine Erklärung, warum im Bild ein Delfin so eine tragende Rolle spielt?
Ja, das ist ganz einfach, denn im Altertum rechnete man den Delfin biologisch nicht zu den Säugetieren, sondern zu den Fischen. Und außerdem, seit alters, auch in der griechischen Mythologie, gilt der Delfin als Freund der Menschen, der ins Wasser gefallene Personen auf seinem Rücken sicher ans Land tragen kann. Soll es heute auch noch geben. Der Delfin, auf den sich der Petrus stützt, ist also das ein urchristliches Symbol für das Erlösungsgeschehen.
Okay, der Delfin also als Fisch. Das Fischsymbol ist uns sicher gut bekannt. Das sieht man ja auch, wenn man zu unserer Gemeinde reinfährt, überall die Fische an den Autos. Es war für die frühen Christen in der Verfolgungszeit das geheime Erkennungszeichen. Und es ist bis heute gleichzeitig ein kurz gefasstes Glaubensbekenntnis. Das griechische Wort für Fisch lautet, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ichthys. Und wenn man es in den Buchstaben sieht, ich lese es so mal einmal, wie man es schreibt, Ichthys. Setzt man die griechischen Anfangsbuchstaben von I gleich Jesus, das CH steht für Christus, TH für Theos, das heißt Gott, das Y für Hios gleich Sohn, das S für Soter, wenn ich es richtig sage, gleich Erlöser, zusammen entsteht das griechische Wort Ichthys gleich Fisch. Also bedeutet das Wort in Jesus, Christus, Gottes Sohn, Erlöser oder Retter.
Danke, dass du das gesagt hast. Jetzt wissen auch alle, warum ich eine Dialogpredigt mache. Diesen Teil konnte ich elegant zu Jessica schieben. In unserem Bild steht der Delfin also für den Retter aus dem Gericht. Ein außerordentlich passendes Symbol für den Neuanfang des Petrus. Denn, das wusste er, durch die Verleugnung hatte er große Schuld auf sich geladen. Aus dem Kleingläubigen kann nun ein Mensch werden, dessen Glaube wieder tragen kann. Allerdings nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft seines Herrn, der ihm die Rettung schenkt.
Okay, für den Delfin haben wir jetzt eine treffende Deutung gefunden. Aber dieser Käfer auf dem Segel des Fischerbootes, der bleibt mir fremd und unverständlich. Gibt es dafür auch eine Erklärung?
Ja, ich musste erst nachlesen, dass es sich um einen Skarabäuskäfer handelt. Das ist ein ganz besonderer Mistkäfer. Dieser Käfer dreht Kapseln aus Dung und in die legt er dann seine Eier ab und aus denen schlüpfen dann die Jungen. Den alten Ägyptern war dieser Käfer als Lebenssymbol heilig. Mutig haben die frühen Christen dieses fremde Zeichen auf ihren Glauben übertragen, um das Ostergeschehen zu deuten. Sie verwendeten den Skarabäuskäfer als Symbol der Auferstehung aus der Verweslichkeit. Neues Leben kommt aus dem Grab und zerbricht die alte Hülle.
Uns ist dieses Symbol fremd, aber die Deutung passt gerade auf Petrus außerordentlich gut. Er hat großen Mist gebaut. Er kann nicht glauben, dass daraus noch einmal neues Leben ein neuer Anfang wird.
Seine Ostererfahrung ist, dass Christus aus Schuld und Untreue einen neuen Lebensanfang durch Vergebung möglich macht. Dass der Skarabäuskäfer zum Symbolbereich des Auferstandenes gehört, das mag dem einen von euch unter euch hier spanisch oder ägyptisch vorkommen. Wir haben ja andere traditionelle Ostersymbole und Bräuche und sind anders geprägt. Die Natur im Frühling, das Osterei, die Osterhasen. Und für viele Menschen haben diese Zeichen bereits die eigentliche Bedeutung von Ostern überlagert. Darum verwendet Relindes Ergeten fremde Zeichen, die uns aufmerksam machen. Und so kann man auch im Delfin und auch in diesem Mistkäfer Österliches entdecken. Das hat meinen Horizont erstaunlich geweitet. Als ich einmal vor längerer Zeit schon über dieses Bild nachdachte und dachte, ob man das mal für eine Predigt sich eignet, habe ich im Garten gearbeitet und den Kompost umgeschichtet. Und plötzlich raschelte es. Da war eine Spitzmaus drin, Die hatte sich aus Eierschalen geknabbert ein Nest gebaut und zog darin ihre Jungen auf. Das war für mich genauso ein Symbol. Aus diesem Kompost entwächst neues Leben. Und dann habe ich natürlich diese Spitzmaus, das ist ja keine Maus, sondern ein, so ähnlich wie Maulwurf oder Igel, ein Insektenfresser, Insektenjäger, die hat dann ihre Jungen, die noch so ganz blind waren, ins Maul genommen und alle vorsichtig in ein anderes Nest geschifft. Also für mich war das so ein Symbol, so ähnlich wie dieser Mistkäfer.
Also nächstes Jahr machen wir als Dekoration Mistkäfer und Spitzmäuse. Fragen wir zum Schluss. Was nehme ich mit aus der Geschichte oder von dieser Bildbetrachtung? Was behalte ich und bewege ich in meinem Herzen?
Was für Petrus als Ausstieg aus dem Leben, aus dem Glauben begann, mündete in eine neue und erweiterte und erneuerte Mitarbeit. Das gibt mir Hoffnung für mich selbst, für Geschwister und Freunde in Durststrecken und Mutlosigkeit, für den Neuanfang in Gemeinden nach der Corona-Zeit, für ganze Gemeinden, die sich in verfahrenen Situationen befinden.
Darum singen wir: Du hast mir so oft neuen Mut gegeben. Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf. Ich schöpfte wieder Kraft zum Weiterleben. Das ist Auferstehung. So wird es Ostern in unserem Leben, persönlich und in unseren Gemeinden.
Und das wissen wir auch. Es gibt sie nicht, die heile Welt, auch nicht für uns Christen. Wie auch andere Menschen erfahren wir Scheitern, Misserfolg in Schule, Ausbildung und Beruf. Auch wir stecken im Stress und in der Tretmühle eines oftmals sinnlosen Alltags. Es gibt Streit, Unverständnis, Schuld, Zerstörung. Auch in christlichen Ehen und Familien oder Gemeinden.
Aber das alles behält nicht das letzte Wort. Genau in diese Hoffnungslosigkeit hinein will Christus die Vision des Reiches Gottes bringen. Ostern schenkt neues Leben und öffnet uns die Augen für Gottes Wirklichkeit. Darum singen wir: Wenn sich vor meinen Augen alles drehte, dann war dein Wort ein fester Halt für mich. Das ist Auferstehung. So wird es Ostern in unserem Leben.
Viele Menschen haben auch diese Erfahrung von Petrus gemacht, ich selbst auch. Sünde und Schuld führen das Leben in eine Sackgasse. Und niemand kann sich selbst vergeben oder sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Aber Christus bietet Vergebung, Freundschaft, Nähe, einen Neuanfang an.
Darum singen wir: Du trugst mich auch, wenn Traurigkeit mich drückte und wischtest mir die Tränen vom Gesicht. Ich danke dir, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Das ist Auferstehung. So wird es Ostern in unserem Leben.
Amen.